Wir werden weitermachen in unserem Predigtext durch den Römerbrief. Wir sind in Kapitel 4 und heute Morgen wollen wir uns über die ersten 5 Verse Gedanken machen. Da heißt es: Was sollen wir nun sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch gefunden habe? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der wirkt, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Soweit der Text aus dem Römerbrief. Ich möchte noch einmal kurz mit uns beten. Wir dürfen dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke für diese Worte, die du uns heute Morgen gibst. Worte, die du an uns richtest, mit denen du uns etwas zu sagen hast. Und ich möchte dich bitten, dass du deutlich sprichst, dass du uns klar machst, was deine Gedanken sind. Gib Gnade zum Hören, aber auch Gnade zum Reden. Amen. Die heutige Predigt soll gar nicht so richtig eine Predigt sein, sondern mehr ein Zeugnis, mehr etwas von dem, was mich in den letzten Wochen, Tagen sehr beschäftigt. Ich denke lange schon über diesen zentralen Satz nach, den unser Text beinhaltet. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist so der Haupttext, über den wir uns heute Gedanken machen wollen. Wo wir uns fragen wollen, was und wie hat Abraham geglaubt? Und was meint die Bibel mit dieser Gerechtigkeit, mit dieser Rechtfertigung, mit diesem gerecht gemacht, gerecht gesprochen, wovon der Römerbrief so voll ist? Und wir werden merken, das hat viel mit unserem praktischen Leben zu tun. Unser Text hat diesen Hauptsatz ja in Vers 3 und in Vers 1 und 2 und im Vers 4 und 5 sind im Grunde die gleichen Aussagen. Dort stellt Gott zwei Lebensarten vor. Die eine, Leben mit guten Werken, und das andere, Leben aus Glauben. Unser Text sagt, wer sein Leben auf gute Werke baut, bei dem wird abgerechnet. Da geht es nach Lohn, nach Schuldigkeit. Man bekommt, was man erwirtschaftet hat. Und bei dem, der glaubt, da geht es nach Gnade. Und das ist ja irgendwie so das Thema des gesamten Römerbriefs. Vielleicht erinnern wir uns noch. Der Römerbrief, geschrieben an Gläubige, hat das Thema Evangelium. Paulus sagt: Ich sehne mich danach und ich bin euer Schuldner, ihr Christen in Rom, dass ich komme und euch nochmal erkläre, was das Evangelium so alles bedeutet. Von dem Evangelium leben wir als Christen. Also nicht zurücklehnen und sagen, Evangelium, das liegt schon lange hinter uns, wir kommen alle in den Himmel. Nein, Evangelium ist Inhalt unseres Lebens. Und Paulus nimmt die Gläubigen mit, wir haben gesagt, wie in einen Gerichtssaal. Da steht Gottes Rechtsforderung. Er ist der Schöpfer. Er verdient, dass unser Leben gelebt wird, wie er sich gedacht hat. Und Gott muss sagen, Da ist keiner, der gerecht ist. Alle sind abgewichen, alle haben gesündigt. Und dann stehen so die einzelnen Lebensgruppen auf. Und die einen sagen, ja, wir probieren es mit Moral, fallen leider durch. Die anderen probieren es mit Religion, die Juden, fallen leider durch. Und dann kommt so eine ganz zaghafte Stimme und da meldet sich das Evangelium und sagt, es bestand noch ein Weg, nämlich gerechtfertigt zu werden aus Glauben. Und sofort rührt sich das menschliche Herz und sagt, das kann doch nicht reichen. Nur ein bisschen Glauben? Na, irgendwas müssen wir doch tun. Und im Ende des dritten Kapitels wird es nochmal vorgestellt, was es bedeutet, aus Gnaden gerechtfertigt zu sein. Und weil wir Menschen einfach träge Herzen haben, erklärt der Heilige Geist noch einmal, was er meint. Und er nimmt einen Bekannten, einen, den jeder akzeptieren muss, den Stammvater Israels, Abraham, und sagt, schaut mal, Abraham, auf den ihr euch alle beruft. Er wurde aus Glauben gerechtfertigt. Hä? Wirklich? Keine Werke? Gott sagt, nein, keine Werke. Aus Glauben gerechtfertigt. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das steht bei mir in Anführungsstrichen in der Bibel, bei euch auch? Ja? Dann habt ihr die richtige Bibel. Wenn es in Anführungsstrichen steht, was bedeutet das? Wörtliche Rede. Das ist ein Zitat. Also das hat sich nicht hier der Paulus überlegt und sagt, Abraham wurde aus Glauben gerechtfertigt oder es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist ein Zitat und wir werden es heute lesen, wo es steht. Es steht wirklich im ersten Buch Mose bereits. Das hat Gott damals schon gesagt. Abraham, das rechne ich dir als Gerechtigkeit an. Heute wollen wir uns diesen Satz sehr genau anschauen und auf unser Leben beziehen. Ich möchte mit dem zweiten Teil des Satzes beginnen. Gerechtigkeit. Was ist das? Was ist Gerechtigkeit? Ist Gerechtigkeit nichts Böses tun? Ist Gerechtigkeit gute Werke? Ist Gerechtigkeit, ich komme in den Himmel? Gott lieben. Was bedeutet Gerechtigkeit? Warum redet Paulus so viel von Rechtfertigung? Erinnern wir uns nochmal an den Anfang des Römerbriefs, an diesen Teil im Gerichtssaal. Gott fordert etwas von den Menschen, dass wir ihm die Ehre geben. Und das heißt nicht, die Hände hochsingen und schöne Lieder singen. Das heißt nicht, morgens täglich die Hände zu falten, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Gott, ich ehre dich, sondern er möchte, dass du und ich etwas sind zur Ehre Gottes. Dass dein und mein Leben seinen Gedanken entspricht. Das ist Gerechtigkeit. Und Gott muss sagen, da ist keiner. Alle sind abgewichen. Da ist keiner. Und das Evangelium steht auf und sagt, durch Glauben gerecht. Merkt ihr, Gerechtigkeit ist viel mehr, als ich mir gedacht habe. Bei den Juden gibt es ja heute eine besondere Auszeichnung. Ich war noch nie in Israel und ich kenne mich auch nicht so genau aus damit, aber da gibt es was, dass man gerechter wird. Ich glaube, da gibt es so eine Gedenkstätte, dort sind die ganzen Gerechten verzeichnet. Menschen, die sich um das Volk Israel bemüht haben. Menschen, die mit ihrem Leben sich dafür eingesetzt haben, gerade auch im Dritten Reich. Menschen, die einfach sich eingesetzt haben für Gottes Volk. Sie bekommen diese Auszeichnung Gerechter. Das heißt, sie haben mit ihrem Leben etwas gemacht, was sie zu Gerechten macht. Das heißt nicht, die sind nie bei Rot über die Ampel gefahren. Das heißt nicht, die haben nie gelogen, die haben nie der Mama widersprochen. Nein, die haben ihr Leben als etwas gelebt, was sie gerecht macht. Ich glaube, wenn Gott uns gerecht sprechen will, dann muss unser Leben das sein, was er sich vorgestellt hat für unser Leben. Unser Leben, jetzt haltet euch fest, muss ihm entsprechen. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, lasst uns den Menschen machen, in unserem Bilde, uns entsprechend. Und hier möchte ich in Klammern dahinter setzen, gerecht. Das hat Gott sich für dein und mein Leben vorgestellt. Und das hat Adam und Eva im Garten Eden verspielt. Unsere Stammeltern. Und seitdem ist es unmöglich für jeden Menschen, Gottes Forderungen zu entsprechen, gerecht zu sein. Gott hat nichts zurückgehalten. Er war bereit, etwas zu schaffen, was nicht er selbst war, was auf freien Stücken ihm entsprechen konnte, was sich aber von ihm abgewandt hat. Und er ist so weit gegangen, dass er sogar seinen Odem in uns Menschen hineingeblasen hat. Sein Wesen. Und wenn du und ich diesem göttlichen Odem entsprechen, glaube ich, bekommen wir von Gott das Urteil, gerecht zu sein. Und ich habe gemerkt, wie weit mein Leben davon weg ist. Und ich kann euch beruhigen, ich habe es aufgehört zu versuchen, weil ich werde es nie schaffen aus eigenen Stücken. Und ich bin neu dankbar geworden, dass jemand da ist, der gesagt hat, hat keinen Zweck, Gunnar. Es gibt nur einen Weg. Ich schenke dir Gerechtigkeit. Ich spreche dich gerecht. Glaub doch an mich. Ich biet's dir an. Glaub an mich. Und das rechne ich dir als Gerechtigkeit an. Und es gibt ein gutes Beispiel. Abraham. Bei Abraham ist es schon so gewesen. Ich bin so froh, dass wir das heute Morgen anschauen dürfen. Gerechtigkeit, Gottes Wesen zu entsprechen, das zu erlangen auf dem Weg des Glaubens. Halbe Predigt fertig, zweiter Teil oder erster Teil. Abraham glaubte Gott. Was stimmt an dem Satz nicht? Das ist komisches Deutsch, oder? Wenn du ihn aufschreiben würdest und ich ihn aufschreiben, dann würden wir sagen, Abraham glaubte an Gott. Aber ich kann euch beruhigen, Gott kann Grammatik. das ist richtig, was hier steht. Wir würden sagen, Abraham glaubte an Gott. Aber Gott sagt, nein, Abraham glaubt Gott. Was bedeutet das, wenn der Satz so hier steht? Was glaubt Abraham? Ich habe viel darüber nachgedacht und auch über meinen Glauben. Ich bin über einen Vers gestolpert in Hebräer 6, der mir eine gute Erklärung gegeben hat. Da geht es auch um Gott zu gefallen, Gott zu entsprechen. Ich möchte sagen, um Gerechtigkeit. Da heißt es in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Also zu entsprechen, das zu sein, was Gott sich vorstellt. Denn wer Gott naht, in seine Gegenwart tritt, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. In diesem Satz kommt zweimal was vor, was unseren Glauben ausmacht. Und ich glaube, jetzt sage ich schon wieder Glaube, und ich denke, es ist genau das, was Abrahams Glauben ausmachte und was auch deinen und mein Glauben ausmachen muss. Da heißt es, wir sollen glauben, dass er ist und glauben, dass er ein Belohner ist. Das Erste ist der Glaube an Gott. Er ist Gott. Gott existiert. Gott ist kein Fabelwesen. Gott ist nicht ein Hirngespinst für Leute, die die Evolution noch nicht kannten. Nein, Gott ist. Er existiert. Er regiert. Er hat Rechtsforderungen. Er darf Gerechtigkeit von dir und mir fordern. Er ist Gott. Dazu hat Abraham Amen gesagt. Als Gott sich in seinem Leben meldete, hat er nicht gesagt, ich muss zum Arzt, ich habe Halluzinationen. Irgendwie so ein Männlein im Ohr, was immer spricht. Nein, er erkennt an, das ist Gott. Gott ist. Und ich glaube, das ist der Glaube an Gott. Das ist der Glaube, von dem der Herr Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, wird nicht verloren gehen. Das ist das, was dich und mich rettet. Der Glaube an Gott, der Glaube an Christus. Aber da gibt es noch was. Da steht, und die ihn suchen, ein Belohner ist. Gott verspricht etwas. Und das musst du glauben. Und das ist der Glaube nicht an Gott, sondern das bedeutet Gott glauben. Wenn meine Frau sagt, ich liebe dich, dann muss ich nicht an meine Frau glauben, ich weiß, dass sie da ist. Da bin ich schon einen Schritt weiter, sondern ich glaube ihr. Was sie sagt, ist wahr. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Denken wir jetzt nochmal an den Vers aus Hebräer 11. Gerechtigkeit ist doch Gottes Wesen zu entsprechen, seinen Rechtsforderungen zu entsprechen, auf Deutsch ihm wohl zu gefallen. Willst du ihm wohlgefallen? Dann musst du glauben, dass er ist, dass er existiert, dass er Gott ist, dass er seinen Sohn gegeben hat. Du musst an ihn glauben und du musst ihm glauben. Was er sagt, ist wahr. Abraham hat das getan, sagt die Bibel. Ich möchte mit euch zwei kurze Stellen aus dem Alten Testament lesen, aus dem ersten Buch Mose, wo das deutlich wird, wie Abraham geglaubt hat. Nehmen wir die Begebenheit aus 1. Mose 12, wo Abraham das erste Mal so richtig mit Gott konfrontiert wird, zumindest was die Bibel uns berichtet. Die ersten vier Verse, 1. Mose 12, und der Herr sprach zu Abraham, Abram hieß er damals noch, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war ein ganz junger Kerl, der mit neuen Ideen zu begeistern war. Nein, Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Ein Mann, der wusste, was er tat. Ein Mann in reifem Alter. Was bewegt Abraham zu gehen? 75, die Klamotten zu packen, auszuziehen aus seinem Land, aus seiner Freundschaft, aus seiner Verwandtschaft, aus dem gewohnten Lebensumfeld, das, was er kannte, dahin, wo er nicht wusste, was ihn erwartet. Es gibt nur ein Wort: Glaube. Abraham glaubte Gott und geht. Abraham glaubt nicht nur an Gott. Er sagt nicht nur, ich habe da so ein komisches Piepsen im Ohr. Abraham glaubt dem, was Gott sagt und geht. An Gott glauben, daraus folgt Rettung. Gott glauben, daraus folgt Lebensstil. Daraus folgt Leben als Gerechter, als jemand, an dem Gott wohlgefallen hat. Eine zweite Begebenheit. 1. Mose 15, wieder die ersten vier Verse. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht so. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abraham, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und wenn wir weiterlesen, dann kommt dieser berühmte Satz, den wir im Römerbrief zitiert finden. In Vers 5 heißt es, Gott führt ihn hinaus und spricht, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und dann heißt es, und er glaubte dem Herrn. Nicht an den Herrn, sondern er glaubte dem Herrn. Und er, Gott, rechnete es ihm als Gerechtigkeit zu. Gott hatte Gefallen, Wohlgefallen an Abrahams Leben. Wünschst du dir ein gerechtes Leben? Dann erinnere dich an Abraham. Erinnere dich daran, er glaubt Gott. Und Gott rechnet es ihm als Gerechtigkeit an. Interessant, wir lesen nicht hier, und Abraham glaubte Gott und sofort waren die Kinderzimmer voll. Sofort war der Sohn da. Nein, Gott rechnet es ihm als Wohlgefallen an, als Gerechtigkeit. Der Erbe kam später. Jedes Mal finden wir Belohnung in den Anweisungen Gottes im Leben Abraham. Geh aus, ich will dich segnen. Ich will dir Kinder geben. Belohnung. Und jedes Mal gehorcht Abraham, glaubt Abraham und findet Gerechtigkeit. Erinnern wir uns in Hebräer 11? Wir müssen glauben, dass Gott ist und ein Belohner sein wird. Da geht es nicht darum, dass du eine Tafel Schokolade von Gott bekommst. Hier geht es um echten Lohn. Um Lohn, der dein Leben ausmacht. Um Lohn, der Wohlgefallen bei Gott ist. Gott hat Abraham auch Anweisungen gegeben, wo alles andere als materieller Lohn da war. Erinner dich mal an seine Ideen zu Moria. Abraham, geh hin und opfere deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Und Abraham geht, obwohl da keine Verheißung steht, was er dafür bekommt. Abraham glaubt Gott. Eine Verheißung gibt's: Gerechtigkeit. Und er wird Freund Gottes genannt. Gibt es einen schöneren Ausdruck als Freund, wenn jemand den Wohlgefallen des anderen erlangt, wenn jemand gerecht ist? Ich habe mich gefragt, bin ich gerecht? Hat Gott Wohlgefallen an mir? Ist mein Glaube so, dass Gott mir seine Gerechtigkeit schenken kann, seinen Wohlgefallen? Nicht, weil ich 5 Euro in den Klingelbeutel getan habe, nicht, weil ich alte Geschwister besucht habe, nicht, weil ich Ältester der Gemeinde bin oder sonst irgendwas für Gott getan habe, sondern weil mein Glaube so ist, dass er sagt, Gunnar, das gefällt mir. Das nenne ich gerecht. Merkt ihr, Gerechtigkeit kann man sich nicht verdienen. Wenn du einen Freund hast, der versucht, sich deine Freundschaft zu erkaufen, mit irgendwelchen Taten, mit irgendwelchen Worten, mit irgendwelchem Geld, schick ihn in die Wüste. Er ist es nicht wert. Gerechtigkeit, Wohlgefallen, Freund Gottes bekommt man geschenkt, wenn man ihm wohlgefällt, weil man ihm glaubt. Gott hat gesagt, ich suche Menschen, die mir glauben. Abraham war so einer. Bin ich so einer? Bin ich einer, der Gott glaubt? Oder bin ich nur einer, der an ihn glaubt? Ich will euch jetzt noch ein kurzes Zeugnis sagen. Eben wurde aufgefordert, was ist euch groß geworden in der letzten Woche? Wir haben unser Andachtsbuch gelesen und da gab es eine Andacht über den Vers, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 8. Klingelingeling, wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner. naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Das hat doch was miteinander zu tun. Und als wir diesen Kalenderzettel gelesen haben, wurde dieses, was es bedeutet, Gott nah zu sein, was wir gleichsetzen können mit Gerechtigkeit, mit Wohlgefallen, mit Freund Gottes genannt zu werden, was das bedeutet. Und was es bedeutet, dass Gott sich dann uns naht. Es gibt ein Gleichnis im Neuen Testament, was der Jesus erzählt, was jeder von uns gerne hört. Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich will das ganze Gleichnis gar nicht lesen. Ich glaube, es ist keiner hier, der es nicht kennt. Ein verlorener Sohn sagt: Vater, du lebst zwar noch, aber Erbe her, ich will mein Leben leben. Er zieht aus und bringt es durch mit den Huren und in den Freudenhäusern dieser Welt. So sagt es zumindest hinterher der ältere Sohn. Als er ganz am Boden ist, keine Kohle mehr da, keine Freunde mehr da, denkt er sich: Hey, mein Vater. Und was denkt er sich? Da heißt es in Vers 17, Kapitel 15, als er aber in sich ging, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich aber hier komme um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich doch wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf, ging zu seinem Vater, und als er noch ferne war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt, lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und der Sohn sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinem Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. War dieser Sohn Gott nah? Ist er Gott genaht? Ist er dem Vater genaht? Ich will mich aufmachen. Oh ja. Hat sich der Vater dem Sohn genaht? Oh ja. Er ist ihm entgegengelaufen, um den Hals gefallen. Da hast du kein Löschpapier mehr zwischenbekommen. Näher ging es nicht. Da gab es aber noch einen Sohn im Haus. Sein älterer Sohn, aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen Sklaven herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber, der Sohn, wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Ah, der Vater macht sich wieder auf, dem Sohn entgegen. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der seine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist bei mir und alles, was mein ist dein. Aber man musste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Ich finde, diese beiden Söhne erklären sehr schön unseren Bibeltext. Was hatte der verlorene Sohn geleistet? Nichts. Nichts, außer dem Vater geglaubt. Ich will gehen zu meinem Vater und werde das und das sagen. Er hatte ein Bild von seinem Vater, an das er sich gehangen hat. Bei meinem Vater gibt's Brot. Mein Vater ist gütig gegen die Tagelöhner. Ich werde ihn fragen, ob er mich wie einen seiner Tagelöhner macht. Der Sohn hat geglaubt, dass es einen Vater gibt, dass er existiert, dass er ist und ein Belohner, dass er eingreift ins Leben, dass er schenkt. Was hat der Ältere geleistet? Oh, sehr viel. Hat nie den Vater enttäuscht. Hat immer gearbeitet für ihn, geschuftet wie ein Stier. Und trotzdem ist er dem Vater unendlich fern. Beide leben im Haus des Vaters. Beide stellt er Jesus vor als Söhne des Vaters. Der Vater redet den älteren Sohn als Kind an. Und einer ist nah und einer ist fern. Einer hat den Wohlgefallen des Vaters und einer nicht. Merkt ihr, wie ernst die Botschaft ist, wenn der Römerbrief sagt, es geht um Gerechtigkeit? Da geht es um viel mehr, als ins Haus des Vaters zu kommen. Es geht darum, Gottes Gedanken zu entsprechen. Frag dich, bist du gerecht? Frag dich nicht, komme ich in den Himmel? Ich hoffe, die Frage kannst du fröhlich mit Ja beantworten. Aber entsprichst du dem Wohlgefallen des Vaters? Glaubst du ihm? Welches Bild hast du von ihm? Überlegt euch mal, welches Bild der ältere Sohn hatte. Der hatte das Bild von seinem Vater, ich muss nur für ihn gerade stehen. Ich muss nur für ihn wirken. Ich muss ihm nur dienen. Keine Freude. Alle Böcke, alle Rinder, alle Kälber gehören meinem Vater und nicht mir. Ich darf keins haben. Der Vater sagt, hey, alles was mein ist, ist doch dein. Warum hast du nur als Tagelöhner gelebt und nicht als Sohn, als Erbe? Warum hast du nicht an mich geglaubt, dass ich ein Belohner bin? Ihr merkt, ich hole sehr weit aus. Aber ich möchte euch bitten, stellt euch die Frage. Stellt euch die Frage, bist du ein Gerechter? Einer, der Gottes Wohlgefallen hat? Oder bist du einer, der damit zufrieden ist, im Haus des Vaters zu leben, ohne Freude? Und ohne dem, was der Vater sich für dich vorgestellt hat. Der Römerbrief will dir einen Weg zeigen, wie du ins Haus des Vaters kommst, aber auch wie du als einer lebst, der das Urteil verdient hat, gerecht, dem Wesen Gottes entsprechend, so wie sich der Vater es vorgestellt hat, zu leben, als einer, der Gottes Wohlgefallen hat. Denkt darüber nach. Ich bin sehr dankbar für diesen Satz und auch für diese Andacht, die wir letzte Woche gelesen haben. Sie hat mir viel zu denken gegeben und ich hoffe, dass es mir zum Segen wird und euch zum Segen wird, damit unser Leben etwas ist, was Gottes Wohlgefallen hat. Amen.